Machen wir weiter in Vers 21. Und er lege sie, Schuld, Vergehen und Sünden, auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land, und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. Ich weiß nicht, ob ihr euch das schon einmal bildlich vorgestellt habt. Dieser Ziegenbock wird in eine komplett öde Gegend geschickt, wo es kein Wasser, kein Gras, keine anderen Tiere gibt. Er muss dort verlassen herumirren, bis er stirbt. Das ist ein schreckliches Bild. Das hat seinen Grund. Lesen wir weiter in Vers 23. Und Aaron soll in das Zelt der Begegnung hineingehen und die Kleider aus Leinen ausziehen, die er anzog, als er in das Heiligtum hineinging. Und er soll sie dort niederlegen. Und er soll an heiliger Stätte sein Fleisch im Wasser baden und seine Kleider anziehen. Und er soll herauskommen und sein Brandopfer und das Brandopfer des Volkes opfern und so für sich und für das Volk Sühnung erwirken. Jetzt hat er wieder sein herrliches Priestergewand an. Er ist wieder in Herrlichkeit, um das Brandopfer darzubringen. Das Brandopfer erwirkt auch Sühnung für das Volk, doch die Reihenfolge ist wichtig. Erst muss das Sündopfer gebracht werden, dann das Brandopfer. Es wird einige von euch überraschen, dass im Griechischen und Französischen das Wort für Brandopfer Holocaust heißt. Es bezeichnet etwas, das völlig verbrannt wird. Das Wort hat für uns im 20. Jahrhundert eine schreckliche Bedeutung. Ja, eine Bedeutung, die erst im 20. Jahrhundert diesem Wort verliehen wurde. Wir reden immer vom Fortschritt, aber ich weiß von keinem anderen Jahrhundert der Geschichte, das derart schreckliche Begriffe erfunden hat wie unser Jahrhundert, wie zum Beispiel die Worte Holocaust oder Genozid oder dergleichen. Ich möchte für unsere Betrachtung hier sagen, und ich hoffe, ihr könnt es richtig verstehen, entweder akzeptiert man das Holocaust oder man wird ein Holocaust. Es gibt kein Zwischending. Lesen wir weiter und sehen wir uns dann einige Kommentare in der Studienhilfe an. Vers 25. Und das Fett des Sündopfers soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Auch das Fett des Sündopfers wurde dargebracht. Es ist schon sehr interessant, dass Gott bei den alttestamentlichen Opfern seinem Volk nie gestattete, das Fett zu essen. Es musste immer verbrannt werden. Ohne auf Ernährungsprinzipien einzugehen, auf die manche Leute unserer Zeit hier verweisen würden, vermutlich zu Recht, denke ich, dass dies bedeutet, dass Gott nichts akzeptieren wird, was wir in der Haltung tun, die sagt, ich hab alles, ich brauche nichts mehr, ich bin satt, mir geht's gut. Ich denke, das Fett steht in den Prinzipien Gottes für Selbstgenügsamkeit, Arroganz, Leben nach eigenen Regeln, hier in dieser Welt zu Hause zu sein. Gott sagt, ich werde nichts davon akzeptieren, es muss alles verbrannt werden. Es ist auch nicht gestattet, Gott zusammen mit einem Opfer Honig anzubieten, denn wenn man Honig verbrennt, bekommt man eine schwarze, klebrige Masse. Weihrauch hingegen sieht sehr unansehnlich aus, doch wenn man ihn verbrennt, entsteht ein wunderbarer Duft. Gott sagt, ich möchte, dass mir ausschließlich Dinge angeboten werden, die durch das Feuer gehen können. Wenn sie das Feuer nicht aushalten, dann bietet sie mir gleich gar nicht an. Und Fett will ich unter keinen Umständen. Es muss verbrannt werden. Vers 26. Und wer den Ziegenbock für Azazel, also als Sündenbock, fortschickt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden, danach darf er ins Lager kommen. Alles, was mit Sünde im Zusammenhang steht, verunreinigt. Damals mussten die Leute umfangreiche Vorkehrungen treffen, um die Verunreinigung zu entgehen und sie nicht auf andere zu übertragen. Ich denke, niemand von uns kann sich vorstellen, wie durch und durch inakzeptabel und unrein Sünde in den Augen Gottes ist. Ich weiß nicht, ob ihr schon einmal einen Aussätzigen gesehen habt. Ich habe in den Straßen Jerusalems schon des Öfteren welche gesehen. Manche, die nur noch einen Beinstumpf hatten oder eiternde Wunden oder ein entstelltes Gesicht. Ich weiß nicht, wie ich mich selbst dazu bringen könnte, auf so jemand zuzugehen und ihn zu berühren. Dennoch, ist mir klar, dass es viele Dinge gibt, die viel schlimmer sind als das. Und das ist nur eine Andeutung dessen, wie sich Sünde in den Augen Gottes darstellt. Vers 27. Und den Jungstier des Sündopfers und den Ziegenbock des Sündopfers, deren Blut hineingebracht worden ist, um im Heiligtum Sühnung zu erwirken, soll man hinausbringen nach draußen vor das Lager und ihre Häute und ihr Fleisch und ihren Mageninhalt mit Feuer verbrennen. Alles, dessen Blut ins Allerheiligste gebracht worden war, um Sühnung zu erwirken, musste vollständig und restlos verbrannt werden. Niemand konnte daran Anteil haben. Das finden wir auch in Hebräer 13, wie wir später noch sehen werden. Vers 28. Und der sie verbrennt, soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden, danach darf er ins Lager kommen. Jeder, der mit irgendetwas in Kontakt gekommen war, das mit Sünde zu tun hat, musste von dieser Verunreinigung gereinigt werden. Dann folgen die wichtigen Verse 29 bis 31. Und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im siebten Monat, am 10. des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Welcher Tag ist das im jüdischen Kalender? Yom Kippur. Wenn es in Vers 29 hier heißt, ihr sollt euch selbst demütigen, ist diese Übersetzung nicht ausreichend. Wie hat das jüdische Volk seit jeher die Demütigung der eigenen Seele oder die Verleugnung der eigenen Seele interpretiert? Wie praktizieren sie das? Durch Fasten. Mose brauchte nicht eigens Fasten dazu sagen, als er sagte, ihr sollt euch demütigen, denn sie wussten, dass damit Fasten gemeint ist. Ich bin so froh, dass Gott mir vor Jahren zeigte, dass es eine Möglichkeit gibt, meine Seele zu demütigen. Ich muss nicht versuchen, mich demütig zu fühlen. Ich muss nicht herumtasten und im luftleeren Raum nach Demut suchen, sondern ich kann etwas Einfaches, Praktisches und Konkretes tun, und wenn ich es mit dem richtigen Motiv tue, werde ich meine Seele demütigen, und zwar mit Fasten. Vers 30. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden wird sein vor dem Herrn. Ein Sabbat völliger Ruhe soll er euch sein, und ihr sollt euch selbst demütigen, eine ewige Ordnung. Sie fasteten nicht nur, sondern legten auch jegliche Arbeit nieder. Wer schon einmal am Sühnetag in Israel war, weiß, dass dies ein denkwürdiger Tag ist. Zumindest in Jerusalem, aber ich denke auch im ganzen Land. Es fahren keine Autos, außer in Notfällen. Es legt sich eine eigenartige Stille über das ganze Land. Ich glaube, wir in unserer modernen Zivilisation machen uns gar keine Vorstellung mehr davon, wie sehr wir von Lärm und Geräuschen bombardiert werden. Und was es doch für einen Unterschied macht, wenn ein Großteil dieses Lärms dann aufhört. Deine Nerven finden augenblicklich Ruhe. Es ist etwas sehr Denkwürdiges, und genau so wollte Gott es haben. Er wollte, dass dies ein einzigartiger Tag sei, der sich dem Volk unauslöschlich einprägt, sobald sie ihn einmal erlebt haben. Nun ans Ende des Kapitels, und dann folgen einige Kommentare. Und der Priester soll Sühnung erwirken, den man salben wird und dem man die Hand füllt, damit er den Priesterdienst an seines Vaters Statt ausübt. Er soll die Kleider aus Leinen anziehen, die heiligen Kleider, und er soll Sühnung erwirken für das heilige Heiligtum und für das Zelt der Begegnung. Und für den Altar soll er Sühnung erwirken, und für die Priester und für das ganze Volk der Gemeinde soll er Sühnung erwirken. Das soll ich zu einer ewigen Ordnung sein, für die Söhne Israel einmal im Jahr Sühnung zu tun, wegen all ihrer Sünden. Beachtet, dass dies immer nur ein Jahr gültig war. Wenn im darauffolgenden Jahr wieder der Sühnetag kam, mussten sie diese ganze Prozedur wiederholen, was ja auch der Autor des Hebräerbriefs unterstreicht. Wir gehen nun die Studienhilfe durch und werden einige Punkte, die wir eben besprochen haben, noch einmal festhalten. Ich hoffe, dass es für euch nicht zu schwere Kost ist. Entscheidend ist, wie ihr darauf reagiert. Für mich ist diese Interpretation wie eine Reise in ein Land, zu dem es keinen normalen Zugang gibt. Entweder nimmst du diesen Weg oder du kommst nicht hinein. Ich persönlich finde diese Reise sehr aufregend und spannend. Wenn ihr es nicht so seht, dann kann ich auch nachvollziehen, dass ihr vielleicht denkt, was das alles soll und warum man sich Gedanken machen soll über eine Zeremonie, die vor 3400 Jahren festgelegt wurde. Was hat uns das heute schon zu sagen? Nun, ich finde es bemerkenswert, dass Mose und die Kinder Israels den Glauben hatten, diese Stiftshütte aufzurichten, die Gegenstände anzufertigen und all das zu tun, obwohl sie die eigentliche Bedeutung dessen, was sie da taten, gar nicht kannten. Dann ist es zweifellos auch ein Wunder, dass etwas, das vor 3400 Jahren in einer entlegenen Wüste geschah, heute auf der ganzen Welt bekannt ist und von Millionen von Christen zu ihrem eigenen Segen interpretiert wird. Wenn es keine anderen Beweise gäbe, würde ich sagen, dass dies allein die Bibel zu einem einzigartigen Buch macht, dem kein anderes Buch das Wasser reichen kann. Nun zur Studienhilfe, Seite 6. Dort heißt es: Der Versöhnungstag dokumentiert folgende Wahrheiten. Erstens, erster Zweck, eine Versöhnung mit der Heiligkeit Gottes zu erwirken und die Anbetung von Gottes Volk annehmbar zu machen. In gewissem Sinne hing die anhaltende Gegenwart Gottes bei den Israeliten davon ab, ob sie Versöhnung mit seiner Heiligkeit erwirkten und ihre Anbetung vor ihm akzeptabel machten. Der Altar musste gereinigt werden. Das weist auf den Kanal hin, durch den die Anbetung des Volkes vor Gott kam. Zweitens, der hohe Priester legte seinen Schmuck ab und war nur mit dem Leinen der persönlichen Gerechtigkeit bekleidet, kein Klingeln der Glöckchen. Das bedeutet, dass er sein Leben hingegeben hatte. Drittens, die beiden Ziegenböcke sind ein Symbol für Jesus. Das ist meine Interpretation. Erstens in seiner Eigenschaft als das geschlachtete Sühneopfer. Das ist für viele von uns ein sehr vertrautes Bild. Zweitens, als derjenige, der die Sünde in seiner eigenen Person getilgt hat. Ich möchte etwas auf diesen Punkt eingehen, weil ich das für eine einzigartige Wahrheit halte, die nirgendwo sonst in der Bibel in dieser Weise entfaltet wird. Ich möchte, dass ihr euch diesen Sündenbock vorstellt, der in eine völlig unfruchtbare und unbewohnte Gegend hinausgetrieben wird, wo es keine anderen Lebewesen gibt, mit denen er Gesellschaft hätte haben können, wo er keine Nahrung und nichts zu trinken findet. Er ist dazu verurteilt, herumzuirren, bis er niedersinkt und nicht mehr aufstehen kann. Das ist zweifellos ein schreckliches Bild, aber ich möchte, dass ihr es im Hinterkopf behaltet. Lesen wir noch einmal kurz die Worte in 3. Mose 16, 7-10. Und er soll die zwei Ziegenböcke nehmen und sie an den Eingang des Zeltes der Begegnung vor den Herrn stellen. Und Aaron soll Lose werfen über die zwei Ziegenböcke, ein Los für den Herrn und ein Los für Azazel. Vers 10. Und der Ziegenbock, auf den das Los für Azazel, den Sündenbock, gefallen ist, soll lebendig vor den Herrn gestellt werden, um für ihn Sühnung zu erwirken, um ihn als Sündenbock in die Wüste fortzuschicken. Dann Vers 20. Und hat er die Sühnung des Heiligtums und des Zeltes der Begegnung und des Altars vollendet, dann soll er den lebenden Ziegenbock, den Sündenbock, herbeibringen. Und Aaron lege seine beiden Hände auf den Kopf des lebenden Ziegenbocks und bekenne auf ihn alle Schuld der Söhne Israel und all ihre Vergehen nach allen ihren Sünden. Und er lege sie auf den Kopf des Ziegenbocks und schicke ihn durch einen bereitstehenden Mann fort in die Wüste, damit der Ziegenbock all ihre Schuld auf sich trägt in ein ödes Land. Und er schicke den Ziegenbock in die Wüste. Niemand hat diesen Sündenbock je wieder gesehen. Aber die Leute waren froh darüber. Warum? Weil der Sündenbock ihre Sünden trug. Dann lesen wir kurz Hebräer 9,28. So wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um vieler Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. Beachtet Folgendes: Christus trug die Sünden vieler. Das wird immer und immer wieder im Hebräerbrief hervorgehoben. Er trug die Sünde weg. Er entfernte sie. Er tilgte sie. Das wird durch den Ziegenbock dargestellt. Nun möchte ich ein prophetisches Bild dieses Vorgangs in Psalm 88 aufschlagen. Es handelt sich hierbei um einen einzigartigen Psalm, denn in ihm findet sich nicht die Spur von Erleichterung, Leichtigkeit oder Freude, er ist durch und durch düster. Es gibt keinen anderen Psalm, den ich kenne, keine andere Schriftstelle, die damit vergleichbar wäre. Denn sogar in den Klageliedern findet man bisweilen noch Passagen der Erleichterung. Ich lese nicht den ganzen Psalm, aber ihr würdet davon profitieren, wenn ihr das für euch selbst tun würdet. Vorab lesen wir noch kurz 1. Petrus 1, 10-11, um ein Prinzip zu veranschaulichen, das wir für diesen Psalm benötigen. Im Hinblick auf diese Errettung suchten und forschten Propheten, die über die an euch, und damit sind die Gläubigen gemeint, erwiesene Gnade weissagten. Sie forschten, auf welche oder auf was für eine Zeit der Geist Christi, der in ihnen war, hindeutete, als er die Leiden, die auf Christus kommen sollten, und die Herrlichkeiten danach vorher bezeugte. Das ist ein Prinzip, das veranschaulicht, wie viele alttestamentliche Prophetien zustande kommen. Der Geist Christi, der Geist des Messias, war in den Propheten und bezeugte durch sie zweierlei: die Leiden des Messias und dann die Herrlichkeit, die darauf folgen sollte. Doch das Entscheidende dabei ist, dass sie in der ersten Person sprachen. Sie sagten ich und mir und sagten dann aber Dinge, die ihnen selbst nie widerfuhren. Kein Wunder, dass sie darüber verblüfft waren. Stellt euch nur vor, dass David sagte, sie durchbohrten meine Hände und Füße, sie teilten meine Kleider und warfen das Los darüber. Sie gaben mir Essig zu trinken. Das ist David selbst nie widerfahren. Wie würdest du dich fühlen, wenn der Heilige Geist über dich käme und du Aussagen über dich selbst treffen würdest, die dir nie widerfahren sind? Kein Wunder, dass die Propheten verblüfft waren. Kein Wunder, dass sie nachforschten und sagten, was sage ich da bloß? Die Antwort lautet, sie sprachen nicht von sich selbst. Sie sprachen zu uns, und es war der Geist des Messias, der in der ersten Person durch sie sprach und das Leiden und die Herrlichkeit offenbarte. Ihr werdet feststellen, dass in vielen, vielen Passagen in den Psalmen und in den Propheten der Schreiber zunächst damit beginnt, eigene Erfahrungen zu schildern. Es geht ihm schlecht, seine Feinde stellen ihm nach, er ist krank, was auch immer, und er betrachtet seine eigene Situation. Doch dann sagt er im Weiteren auf einmal Dinge über sich selbst, die auf ihn selbst gar nicht mehr zutreffen. Sie treffen nur auf Jesus zu und bewahrheiten sich nur in Jesus. Der Heilige Geist versetzte die betreffende Person nicht in einen komplett isolierten, künstlich abgeschotteten Rahmen, sondern benutzte die aktuelle Situation dieser Person, um sie in eine Prophetie hineinzuführen, die über ihre eigene Situation hinausging und die Leiden Christi und die darauffolgende Herrlichkeit offenbarte. Wenn ihr dieses Prinzip akzeptieren könnt, werdet ihr meiner Meinung nach auch Psalm 88 verstehen, der ein sehr markantes Beispiel hierfür ist. Ich beginne am Anfang und lese bis Vers 7. Herr, Gott meines Heils, des Tages habe ich geschrien und des Nachts vor dir. Es komme vor dich mein Gebet, neige dein Ohr zu meinem Schreien. Das könnte durchaus eine rein menschliche Situation sein, doch die folgenden Worte gehen darüber hinaus. Denn satt ist meine Seele vom Leiden, und mein Leben ist nahe dem Scheol, das heißt dem Ort der verstorbenen Geister. Ich bin gerechnet zu denen, die in die Grube hinabfahren, ich bin wie ein Mann, der keine Kraft hat, oder ich bin wie ein Mann ohne Gott. Unter die Toten hingestreckt, wie Erschlagene, die im Grab liegen, derer du nicht mehr gedenkst, denn sie sind von deiner Hand abgeschnitten. Und das ist meinem Verständnis nach dem Psalmisten selbst nie widerfahren. Er geht hier über seine eigene Erfahrung hinaus. Ich bin wie Erschlagene, die im Grab liegen. Vers 7 geht eindeutig über das hinaus, was er selbst erlebt hat. Du hast mich in die tiefste Grube gelegt. Mit alledem ist eine andere Welt, quasi die Unterwelt, gemeint. In Finsternisse, in Tiefen, das heißt in die allerfinsterste Grube. Auf mir liegt schwer dein Zorn, und mit allen deinen Wellen hast du mich niedergedrückt. Alternativübersetzung, all deine Wellen sind über mich hinweggegangen. Was für ein Bild. Und am Ende des Psalms heißt es noch Vers 16, elend bin ich und todkrank von Jugend auf, oder stets bereit zu sterben. Das galt sicher für Jesus, er wurde geboren, um zu sterben. Ich trage deine Schrecken, bin verwirrt, deine Zorngluten sind über mich hingegangen, deine Schrecknisse haben mich vernichtet. Das bezieht sich nicht auf diese Welt. Das ist vielmehr das, was die Seele Jesu durchmachte, als sie die Sühne für unsere Sünden erwirkte. Das ist Teil der Strafe für die Sünde, von Gott verbannt sein und alle Wellen seines Zornes über sich hinweggehen lassen müssen. Und wenn Jesus den Preis für die Sünde bezahlen musste, musste er den ganzen Preis bezahlen. Vers 18. Sie umgeben mich wie Wasser den ganzen Tag, sie umringen mich allesamt. Du hast mir entfremdet Freund und Nachbarn, meine Bekannten sind Finsternis. Nun, in dieser Passage stellt der Psalmist 6 Fragen. In Psalm 88, 11 bis 13 finden sich 6 Fragen und ich vermute, dass er davon ausging, dass die Antwort auf jede dieser Fragen Nein lauten würde. Wirst du an den Toten Wunder tun? Oder werden die Gestorbenen aufstehen, dich preisen? Wird von deiner Gnade erzählt werden im Grab, im Abgrund, von deiner Treue? Abgrund heißt auf Hebräisch Abaddon, ein Wort, das man auch in Offenbarung 9 findet. Werden in der Finsternis bekannt werden deine Wunder? Und eine Gerechtigkeit im Land des Vergessens? Was war historisch betrachtet die Antwort auf diese Fragen? Wie lautet sie? Ja. Der Psalmist wusste es nicht, doch als Jesus ins Grab hinabging, wurde jede einzelne dieser Fragen mit Ja beantwortet. Und deshalb ging er auch hinab. Er ging hin und predigte den Geistern, die im Gefängnis waren. Er befreite die verstorbenen Gerechten, die in Abrahams Schoß waren. Jede einzelne dieser Fragen, die der Psalmist voller Unglauben stellte, wurde durch die Sühne Jesu beantwortet. Für mich wird das durch den Sündenbock dargestellt, der in die Wüste hinausgeführt wird, wobei er die Sünden des ganzen Volkes Gottes trägt. Er hat keine Hoffnung und keinen Ausweg. Ich sage es noch einmal zu jedem einzelnen von euch, entweder du akzeptierst den Sündenbock oder du wirst selbst zum Sündenbock. Es ist nicht der Wille Gottes, dass dies irgendeinem Menschen widerfahre, aber man entkommt dem nur durch das Opfer Jesu. Wir sind in der Studienhilfe immer noch auf Seite 6, der 4. Punkt. Nach der Sühne legt der Hohepriester seinen Schmuck wieder an und bringt das Brandopfer, den Holocaust, dar. Vorbehaltlose Hingabe an Gott. Sehen wir uns das nochmal kurz an, 3. Mose 16, 24. Und er soll an heiliger Stätte sein Fleisch im Wasser baden und seine Kleider anziehen, und er soll herauskommen und sein Brandopfer und das Brandopfer des Volkes opfern und so für sich und für das Volk Sühnung erwirken. Und das Fett des Sündopfers soll er auf dem Altar in Rauch aufgehen lassen. Beachtet, dass das Brandopfer notwendig war, um die Sühne zu vervollständigen, aber hierin stecken 2 Prinzipien, die Gott mir sehr wichtig gemacht hat. Zunächst möchte ich sagen, dass das Holocaust, das totale Brandopfer, für totale Hingabe an Gott steht. Du wirst verzehrt, es bleibt nichts übrig, das ist Hingabe, das ist Gottes Sicht von Hingabe. Du bist auf dem Altar, du kannst nichts mehr zurücknehmen, es geht alles in Gott auf. Es sind 2 Prinzipien. Erstens, du kannst erst dann Hingabe praktizieren, wenn du dein Sündopfer gebracht hast. Erst muss etwas gegen die Sünde unternommen werden, bevor du Hingabe praktizieren kannst. Manche Leute sagen, ich habe mich einer Sache hingegeben, aber Gott hat es anscheinend nicht akzeptiert. Vielleicht hat er es nicht akzeptiert, weil du keine Hingabe praktizieren kannst, bevor etwas gegen deine Sünde unternommen worden ist. Gott setzt die Bedingungen fest. Ich habe schon viele Leute gesehen, die Hingabe praktizieren wollten und es hat nicht funktioniert. Du kannst dich erst dann hingeben, wenn etwas gegen die Sünde unternommen wurde. Erst kommt das Sündopfer, dann das Brandopfer. Zweitens, wenn du jedoch eine umfassende Sühne möchtest, reicht das Sündopfer allein nicht aus. Du musst auch das Brandopfer bringen. Gott sagt, ich möchte dich ganz, vorbehaltlos, genau so wie du bist, kein Feilschen. Ich will dich, ich möchte dich als Brandopfer. Wenn man sich das 3. Buch Mose genauer ansieht, stellt man fest, dass alles, was mit der Stiftshütte, den Gegenständen und der Priesterschaft zu tun hat, bei Gott beginnt und nicht beim Menschen. Der erste Gegenstand der Bundes ist die Bundeslade. Und dann geht es von dort aus gesehen nach außen. Noch etwas. Das erste Opfer, das in 3. Mose beschrieben wird, ist das Brandopfer. Warum? Weil Jesus das erste Brandopfer war. Er brauchte kein Sündopfer, aber er musste das Brandopfer sein, bevor wir ein Sündopfer haben konnten. Denkt mal darüber nach. Denkt an das Brandopfer in Bezug auf euer eigenes Leben, wie es voll und ganz Gott hingegeben wird, wie es vom Feuer des Heiligen Geistes verzehrt wird, wie es brennt und einen Wohlgeruch verbreitet, der vor Gott annehmbar ist. Und dann vergegenwärtigt euch die Beziehung von diesem Brandopfer zum Sündopfer. Noch etwas zum Sühnetag. Auf der Studienhilfe am Ende von Seite 6, der 5. Punkt. Die Sühne ist nur wirksam, wenn das Volk sich gleichzeitig demütigt, das heißt Buße tut. Sie mussten ihre Seele durch Fasten demütigen. Mit anderen Worten, Gott übernimmt seinen Part, aber das ist nie ein Ersatz für unsere Reaktion. Der Hohepriester hätte alles tun können, doch wenn das Volk nicht gefastet hätte, wären ihre Sünden auch nicht bedeckt worden. Wir müssen uns das ansehen, weil es etwas so Spezielles ist. 3. Mose 16, 29 folgende. Und dies soll euch zu einer ewigen Ordnung sein. Im 7. Monat, am 10. des Monats, sollt ihr euch selbst demütigen und keinerlei Arbeit tun, der Einheimische und der Fremde, der in eurer Mitte als Fremder wohnt. Gott möchte Buße, aber du kannst nichts tun, um dir dein Heil zu erkaufen. Denn an diesem Tag wird man für euch Sühnung erwirken, um euch zu reinigen. Von all euren Sünden werdet ihr rein sein vor dem Herrn. Ob man rein wird oder nicht, hängt davon ab, inwieweit man Gottes Bedingungen erfüllt. Wir müssen das unbedingt erkennen, denn es gibt eine sakramentale Version des Christentums, wenn man das so bezeichnen kann, die Dinge so sieht, dass man auf dem richtigen Kurs ist, solange die Sakramente ausgeübt werden. Ich glaube nicht, dass das stimmt und ich glaube auch nicht, dass es irgendeine verantwortungsbewusste Gemeinde gibt, die das tatsächlich lehrt, aber der Sachverhalt wurde unzählige Male so interpretiert. Du kannst getauft sein, Kinder- oder Erwachsenentaufe und konfirmiert sein, was auch immer. Aber etwas in dir muss auf das reagieren, was im Rahmen des Sakraments getan wird, sonst nützt es dir gar nichts. Es gibt keinen Automatismus, der den menschlichen Willen umgeht und sich über die Reaktion des menschlichen Herzens auf Gott hinwegsetzt. Gehen wir nun zurück zu Hebräer 9. Ich sagte bereits, der Hebräerbrief ist das 3. Buch Mose des Neuen Testaments und das 3. Buch Mose ist der Hebräerbrief des Alten Testaments. Das wird sich immer wieder bestätigen, wenn wir im Hebräerbrief weiterlesen. Ich halte mich nun an die Studienhilfe, Seite 7. Vers 7, wo es heißt, nicht ohne Blut, erscheint zum ersten Mal das Wort Blut. Es ist eines der Schlüsselworte. In unserer ersten Studienhilfe auf Seite 9 finden wir die Schlüsselworte. Dort lesen wir Hohepriester, Verheißung, Schwören, Bund, Gabe, Opfer und schließlich Blut. Interessanterweise erscheint es erst in Kapitel 9 zum ersten Mal. In Kapitel 9 jedoch gleich 12 Mal. Es ist eines der Leitthemen dieses Kapitels. Nun wieder zur dritten Studienhilfe auf Seite 7. Vers 7 bis 10. Gottes letztendlicher Zweck ist Vollkommenheit, die den direkten Zugang zu Gott mit einschließt. Die levitischen Opfer konnten dies nicht bewirken, weil sie keine Änderung des Herzens hervorbringen konnten. Ihr erinnert euch, dass der alte Bund von seinem Wesen her ein äußerliches Gesetz war, das das Herz nicht verändern konnte. Um Zugang zu Gott zu bekommen, ist ein verändertes Herz notwendig. Das Hauptthema des Hebräerbriefs ist Vollkommenheit, Vollständigkeit, Reife. Hand in Hand damit gehen die beiden anderen Worte. Erinnert ihr euch? Erbe und Ruhe. Ihr erinnert euch an die drei Ziele? Vollkommenheit, Erbe und Ruhe. Sie alle gehören zusammen. Was keine Vollkommenheit hervorbringt, ist unzureichend. Vollkommenheit erfordert wiederum direkten Zugang zu Gott. Wenn wir vor dem zweiten Vorhang stehen bleiben, haben wir keine Vollkommenheit erreicht. Lesen wir noch einmal Hebräer 9,9. Dieses ist ein Gleichnis für die gegenwärtige Zeit, nachdem sowohl Gaben als auch Schlachtopfer dargebracht werden, die im Gewissen den nicht vollkommen machen können, der Gottesdienst übt. Sie können den, der Gottesdienst übt, nicht vollkommen machen. Noch kurz ein Blick auf Hebräer 6,1. Deshalb wollen wir die elementare Lehre über Christus oder den Messias lassen und uns der vollen Reife zuwenden, oder ich würde lieber hier sagen Vollkommenheit. Es ist das treffende Wort, denn dieses Wort wird ja, wie ich schon sagte, auf dreierlei Weise übersetzt, mit Vollkommenheit, Reife und Vollständigkeit. Aber es ist ein und dasselbe Wort. Das ist das Ziel, Vollkommenheit. Deshalb wollen wir uns der Vollkommenheit zuwenden und nicht eher aufgeben. Lasst uns nicht vor dem zweiten Vorhang stehen bleiben. Und dann noch Kapitel 7, 19, denn aufgehoben wird zwar das vorhergehende Gebot wegen seiner Schwachheit und Nutzlosigkeit, denn das Gesetz hat nichts vollkommen gemacht, aber dann wird eine bessere Hoffnung eingeführt, durch die wir Gott nahe kommen. Beachtet, zu diesem vollkommen gemacht werden gehört es dazu, dass man Zugang zu Gott hat. Alles, was dahinter zurückbleibt, ist nicht vollkommen. Hebräer 10, 19, da wir nun Brüder durch das Blut Jesu Freimütigkeit haben zum Eintritt in das Heiligtum, den er uns bereitet hat, als einen neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang, das ist durch sein Fleisch, und einen großen Priester über das Haus Gottes, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen. Vollkommenheit impliziert immer auch hinter dem zweiten Vorhang sein. Lasst uns hinzutreten zum Allerheiligsten. Mit anderen Worten, in gewissem Sinne geht es im Hebräerbrief darum, wie man ins Allerheiligste gelangt. Da wir noch etwas Zeit haben, gehen wir weiter zu Hebräer 9, 10. Die Opfer und Satzungen des Levitischen Bundes bezogen sich nur auf Essen und Trinken und verschiedene Waschungen. Satzungen, die sich auf das Fleisch beziehen, die auferlegt sind bis zur Zeit der Neuordnung oder der neuen Ordnung. Auf diese Zeit der Neuordnung oder der Errichtung einer neuen Ordnung nimmt 2. Korinther 5, 16 Bezug, wo es heißt, daher kennen wir von nun an niemand nach dem Fleisch. Wenn wir Christus auch nach dem Fleisch gekannt haben, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr so. Wir interessieren uns nicht mehr für den historischen Jesus, heißt das. Es geht uns vielmehr um den ewigen, göttlichen, unveränderlichen Christus, der nicht nur Aramäisch spricht, sondern alle Sprachen versteht. Das will dieser Vers sagen. Vers 17, daher, wenn jemand in Christus ist, so ist eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist die neue Ordnung. Sie kommt durch die Erkenntnis Christi, durch den direkten Zugang zu Christus. In Offenbarung 21, 4 finden wir dasselbe Bild. Wir beginnen mit Vers 4. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Trauer, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. All das gehört, Gott sei Dank, zur alten Ordnung. Seid ihr froh darüber, dass sie zur alten Ordnung gehören? Keine Trauer mehr, kein Geschrei, kein Schmerz. Ein Mann starb einmal an einer schweren Krankheit, die ihm große Schmerzen bereitet hatte, und er war Christ gewesen und hatte verfügt, dass auf seinem Grabstein stehen sollte, es wird kein Schmerz mehr sein. Ich denke, es gibt viele Menschen, die darüber froh sein werden. Das Erste ist vergangen. Und dann heißt es, und der, welcher auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Es wird also eine völlig neue Ordnung geben, die durch einen göttlichen, kreativen Akt Gottes hervorgebracht werden wird, der auf dem Thron sitzt, der das, was er sich vorgenommen hat, auch tun wird. Ich bin mir sicher, dass Johannes hier innehielt und sich fragte, ob das auch wirklich stimmen konnte. Das ist doch wirklich zu viel. Und der auf dem Thron sitzt, sagte, schreibe, denn diese Worte sind gewiss und wahrhaftig. Es ist uns gelungen, in der Studienhilfe bis Seite 7 zu kommen. Mit Gottes Hilfe werden wir dort beim nächsten Mal weitermachen.